Zusammen. Liebe Studis, das ist eine neue Podcast-Folge für die Vorlesung Gruppentheorie 3. Ich möchte einfach nur noch ein paar Anmerkungen machen zum Ende von Kapitel 3, zu dem, was da so los ist, zum Stand der Dinge und quasi überleiten und motivieren für Kapitel 4. Das ist der Plan bei dieser Folge. Ich bin in meinem Büro, es könnte irgendwelche Störgeräusche geben, Sie kennen das. Los geht's. Was passiert denn am Ende von Kapitel 3? Da zeigen wir in Lemma 3.8, dass es keine Menge Omega gibt, mit der die Gruppe A7 die Voraussetzung Fixität 2 erfüllt. Und wie zeigen wir das? Na, wir zeigen das, indem wir annehmen, dass es doch geht. Und dann gucken wir, wie könnten denn die Punktstabilisatoren aussehen? Und dann stellen wir fest, dass da einfach nichts funktioniert. Ich gehe die ganz grobe Strategie nochmal durch. Ich bin sehr gern bereit, noch Fragen zum Beweis zu beantworten. Der ist schon recht ausführlich formuliert, aber da gibt es immer mal so Stellen, wo ich sehr gut verstehen könnte, wenn Sie da noch mehr Details brauchen. Und die liefere ich dann sehr gerne nach. Die Idee war, sich zu überlegen, naja, wenn wir da so einen Punktstabilisator haben, dann muss der nicht trivial sein, nach unserer Voraussetzung Fix 2. Das heißt, die Ordnung des Punktstabilisators ist teilbar durch mindestens eine Primzahl. Dann nehmen wir uns so eine Primzahl her, finden mit dem Satz von Cauchy ein Element im Punktstabilisator, das als Ordnung genau diese Primzahl hat und gucken, was geht denn da jetzt so? Die Ordnung von A7 schränkt ja schon ein, was für Primzahlen wir da überhaupt sehen können. Wir können nämlich überhaupt nur die Zahlen 2, 3, 5 oder 7 sehen. Und wir fangen mal damit an, uns zu überlegen, dass die Primzahl 7 da nicht vorkommt. Anders formuliert, wir zeigen, dass die Ordnung der Punktstabilisatoren teilerfremd zu 7 ist. Gut, dann ja, angenommen, die Primzahl 7 kommt doch vor, bla bla bla, Widerspruch. Dann nehmen wir den Fall, dass die Ordnung der Punktstabilisatoren nur durch 2 und 3 teilbar ist und führen das zum Widerspruch. Und ganz am Ende zeigen wir noch, dass die Primzahl 5 nicht vorkommen kann. Ich habe den Beweis umstrukturiert, der sah vorher anders aus. Und der Grund, warum ich das so gemacht habe, ist der, dass man da zweimal eine ähnliche Idee sieht, nämlich eine Reduktion auf die Möglichkeiten, wie groß der Punktstabilisator sein kann, wie groß deswegen Omega ist. Und dann kommt da so ein Kunstgriff, der sehr wertvoll ist. Denn in Übungsaufgabe 3 von Serie 3 sehen wir, dass bei Fixität 2 zwei Fälle auftreten, wie die Punktstabilisatoren aussehen können. Und wir sehen hier einfach, dass beide Möglichkeiten nicht auftreten können. Es geht also nicht nur um die Primzahlen, die vorkommen in der Ordnung der Punktstabilisatoren. Es geht auch um die Struktur, die die Punktstabilisatoren haben können. Wichtige Werkzeuge im Beweis waren die Resultate, die wir zur Struktur hatten, also Lemma 2.3, was die Normalisatoren von Untergruppen fast vollständig reinzieht in den Punktstabilisator bis auf Index 2. Dann unser Alles-oder-Nichts-Lemma, das für ungerade Primzahlen sagt, dass in dem Moment, wo man die Primzahl überhaupt im Punktstabilisator sieht, sofort eine volle Sylow-Untergruppe da reingehen muss. Und das haben wir benutzt für die Primzahl 3. Okay, jetzt haben wir also gesehen, wie man damit argumentiert, dass eine Primzahl, die man im Punktstabilisator sieht, über Elemente dieser Ordnung oder Untergruppen, die P-Gruppen sind zu dieser Primzahl P, zusammen mit Lemma 2.3 dafür sorgen kann, dass auf einmal noch weitere Primzahlen die Ordnung der Punktstabilisatoren teilen müssen. Das sorgt jetzt für so eine Art Beziehung der Primzahlen untereinander. Stellen Sie sich vor, dass Sie alle Primzahlen, die die Gruppenordnung teilen, hinschreiben, das sind jetzt Punkte in einem Graphen, und Sie verbinden zwei Punkte, also zwei Primzahlen, wenn die eine, das müssen gerichtete Kanten sein, also Pfeile quasi, Sie sagen zum Beispiel, die Primzahl 2 zeigt hin zur Primzahl 3, wenn man im Zentralisator eines Elements der Ordnung 2 oder im Normalisator einer 2-Untergruppe oder irgendwie so Elemente der Ordnung 3 findet. Denn mit unserem Lemma 2.3 heißt das dann, dass die Existenz der Primzahl 2 in der Ordnung eines Punktstabilisators automatisch dazu führt, dass auch die Primzahl 3 da reinkommt und so weiter. Das heißt, dass wir quasi formalisieren, wie wir ausgehend von einer Primzahl im Punktstabilisator in der Ordnung weitere Primzahlen da reinziehen. Das kann man formalisieren, das werde ich auch noch tun und dann können wir später Argumente in der Art, wie wir sie in Lemma 3.8 sehen, abkürzen, indem wir der Person, die das liest, zumuten, selber nachzugucken, wie das in der entsprechenden Gruppe funktioniert und nur noch hinschreiben, es geht. Diese und jene Primzahl zieht dann sofort noch diese und jene und andere Primzahlen mit da rein in die Ordnung. Das ist sehr konkret und je nach Gruppe geht das manchmal wahnsinnig schnell, dass man fertig ist und sieht, dass Fixität 2 da nicht vorkommt. Manchmal ist es auch so ein bisschen trickreich und subtil. Da werden wir noch mehr Beispiele sehen in Kapitel 4. Kombiniert wird das Ganze mit Strukturtheorie. Und dass wir Strukturtheorie brauchen, das haben wir so ein kleines bisschen schon gesehen bei den Lemmata zu den Normalisatoren von Untergruppen von Punktstabilisatoren. Wir sehen es ein bisschen in einigen der Übungsaufgaben. Wir sehen es ein bisschen, wenn wir uns Sylow-Untergruppen angucken. Aber wir haben noch nicht so richtig doll benutzt, wie man die Fixität-2-Voraussetzung lokal in der Gruppe benutzen kann, um Informationen über die Untergruppenstruktur zu bekommen. Das kommt in Kapitel 4. Und was wir dann später brauchen, um wirklich rauszufinden, was bei Fixität 2 los ist, brauchen wir quasi eine Annäherung von zwei Seiten. Die eine Seite ist die ganz konkrete Seite. In konkreten Gruppen müssen wir Möglichkeiten haben zu argumentieren. Lemma 3.8 ist ein Beispiel. Und wir brauchen allgemeine Resultate, allgemeine Strukturtheorie. Das bauen wir in Kapitel 4 langsam auf. Wir fangen an mit Eigenschaften der Fitting-Untergruppe, Komponenten und wir fangen an sozusagen zu verstehen, wo überall man die Fixität-2-Bedingungen in der Untergruppenstruktur sieht. Das ist die Idee und ich hoffe, dass das jetzt genug Motivation war, damit Sie sich nicht nur auf die Übungsaufgaben freuen, die Sie jetzt wieder bearbeiten können, sondern auch auf das, was in Kapitel 4 passieren wird. Dann hören wir uns wieder. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, dann sagen Sie sehr gerne Bescheid. Da kann ich dann schriftlich oder podcastmäßig mündlich noch was nachliefern. Bis bald!